Sonntagsausgabe des NFL Tuesday ist mal wieder da und wir haben eine schöne Sendung für euch vorbereitet, denn es gibt mal wieder große Neuigkeiten auf dem Transfermarkt, unerwarteterweise relativ früh in diesem Jahr schon, und zugleich wollen wir euch heute den zweiten Teil unserer Offense-Ausblick auf die in dieser Offseason vorstellen, nämlich heute mit den Running Backs und den O-Linern. Die wollen wir heute vorstellen, gucken, wer wird Free Agent, welche Teams brauchen was. Und dafür natürlich mal wieder zugeschaltet im Funkhaus Münster, sage ich mal, unser hauseigener Salary Cap Guru Christian. Hi. Hey
Felix, hallo liebe Zuhörer. Ja, super Einleitung in die Folge. Das ist echt, ich finde, die NFL macht uns irgendwie diese Saison relativ leicht mit dem Einstieg in die Offseason. Es ist ja wirklich irgendwie passiert jede Woche irgendwie was Krasses. Diese Woche jetzt der Trade, also der natürlich noch nicht offiziell ist. Alle Trades können erst zu Beginn des Ligajahres am 14. März offiziell werden. Jetzt sind es ja nur erstmal quasi mündliche Vereinbarungen, die auch noch gebrochen werden können, aber das ist relativ unwahrscheinlich, dass das passiert. Aber die Kansas City Chiefs haben Marcus Peters, den Cornerback, den sehr guten Cornerback, aber auch etwas kontroversen Cornerback, zu den LA Rams geschickt. Und das ist schon eine Hausnummer gewesen. Also das kam unerwartet, ja. Aber es macht gleichzeitig auch viel Sinn. Also es ist schon ein schöner Start in die Offseason. Also wir haben wirklich alle jede Woche irgendwie wieder so mindestens ein großes Thema, an dem wir unsere Sendung, ich sag mal, mehr oder weniger aufhängen können. Und das macht es natürlich uns leichter, für euch wird schöner und für uns natürlich auch.
Ja, auf jeden Fall. Aber erstmal sollten wir vielleicht, das hattest du gerade noch kurz im Raum geworfen, sozusagen den Elefanten im Raum ansprechen. Und zwar gibt es einen neuen Verfechter einer sehr kontroversen Theorie innerhalb der Sportwelt, die gar nichts mit dem Sport selbst zu tun hat. Und zwar ist es die Theorie, ob unsere Erde, auf der wir alle leben, doch gar nicht rund ist, sondern flach. Dafür sollten wir uns vielleicht erstmal kümmern, darum sollten wir uns erstmal kümmern, bevor wir auf die Offseason und die Trades eingehen, Christian, denn Geno Smith, Quarterback aus der Stadt New York, sagen wir mal, denn er hat für die Giants und für die Jets gespielt, ist ein neuer Verfechter dieser Theorie, die schon Runde gemacht hat in der Sportwelt. Wir hatten Kyrie Irving, Point Guard der Boston Celtics, und auch die große Legende Shaquille O'Neal, die starke Zweifel daran hegen, dass unsere Erde rund ist.
Ja.
Wie ordnest du das ein? Leute darauf zu denken, die Erde sei flach?
Ja, also musst du jetzt ein bisschen zurückrudern. Ich habe jetzt gerade noch mal kurz den Feed mir von Geno Smith angeschaut und er ist ein bisschen zurückgerudert wohl. Er hat zwar gesagt, so okay, nachdem er das ganze flache Erde-Theorem ein bisschen untersucht hat, hat er gesagt, dass er halt mit Kyrie auf einer Wellenlänge liegt oder dass er ein bisschen mehr in diese Richtung tendiert. Und dann hat er gesagt, bevor ihr mich verurteilt, ne, macht mal eure Hausaufgaben zu dem Thema quasi. Und später hat er dann gesagt, okay, ich habe nicht gesagt, dass sie flach ist, ich habe nur gesagt, dass es debattierbar ist. Also er hat dann noch ein bisschen zurückgerudert. Also für mich ist es wirklich extrem schwer nachzuvollziehen, weil ich selber auch durchaus einen gewissen Hang zu Naturwissenschaften habe und dementsprechend nicht nur quasi weiß, dass die Erde nicht flach ist, sondern auch weiß, wie es quasi bewiesen wurde, also was der Prozess dahinter ist, und dementsprechend habe ich halt einfach keinen Zweifel daran, abgesehen vielleicht von den natürlichen Zweifeln, die man an allen hat, weil die Sinne können getäuscht werden und alles, was wir sehen, kann auch natürlich nicht real sein. Wir können auch schlussendlich in einer Matrix leben. Sicherlich alles möglich, aber das, was wir als real wahrnehmen, so ist natürlich die Erde dann auch keine Scheibe.
Ja, aber ich finde es immer wieder lustig. Also im letzten Jahr kam das so ein bisschen groß auf, als dann auch jemand wie Shaquille O'Neal gesagt hat, dass er quasi das ganze Jahr über durch das Land fährt, das wunderschöne Amerika, hin und her fährt, von der Ostküste an die Westküste etc. Und er fährt quasi immer auf einer flachen Straße. Es geht nie hoch und runter und er fährt quasi nicht in einem Bogen, sondern er fährt gerade, von daher muss die Erde für ihn flach sein. Das ist wirklich, also abstruser geht's kaum noch, und dass das Sportstars, die denen jeden Tag im Grunde genommen ein Mikro vor die Nase gehalten wird, sowas sagen, ist unglaublich. Ich bin immer wieder erschüttert, aber es ist wirklich extrem lustig, muss man sagen, für alle, die Interesse daran haben. Es gibt da mehrere Soundbites, sowohl von Kyrie Irving, wie gesagt, dem Basketballspieler, als auch Shaquille O'Neal, dem Hall of Famer aus der Basketballliga, die dieser Theorie anhängen.
Ja, ich finde, das ist immer ein, es ist insofern einfach abstrus, weil diese Menschen so viel Geld und, naja, gut, Zeit will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber sie haben halt alle Möglichkeiten und sie haben durchaus die Möglichkeit zu sagen, okay, ich engagiere mir jetzt mal irgendwie einen Dozenten für einen Tag von Caltech oder was auch immer, ein Physiker oder wie auch immer, der mir dann mal ein paar grundsätzliche Dinge erklärt.
Dafür brauchst du auch keinen Physiker, dafür brauchst du einfach jemanden, der dir sagt, hör auf mit dem Scheiß, du erzählst absoluten BS.
Ja, ich meine, gerade dieses Flat Earthing, ne? Soll er einfach mal irgendwie in das höchste Gebäude gehen, das halt in seiner Stadt steht und mal den Horizont entlang schauen und sich wundern, warum man nicht bis nach Paris gucken kann, ne? Das ist halt wirklich sehr einfach erklärt, aber manchmal braucht man halt einfach jemanden, der einen auf die Ideen bringt und auf die richtigen Ideen bringt. Und ich glaube, der große Unterschied zwischen Deutschland und den USA ist halt einfach, dass du diesen generellen Wissenschaftszweifel in vielen Dingen einfach viel verankerter hast, als jetzt hier in Deutschland das der Fall ist, ne? Und trotzdem man auch eine säkuläre Kultur hat, zumindest auf dem Papier stehend, ist es halt auch so, dass du in der Schule ja auch schon oft genug diese Debatten darüber hörst, ob man jetzt Evolutionstheorie lehren darf oder ob man Kreationismus lehren muss. Und dann hast du ja auch viele Leute, die homeschooled werden, weil das halt mit den religiösen Überzeugungen, ne, das ist halt, dass die Welt jetzt halt erst 7000 Jahre alt ist und irgendwelche Wissenschaftler dann quasi die Dinosaurier-Skelette mehr oder weniger eingegraben haben und dann selber wieder auszugraben oder so. Da gibt es ja die lustigsten Erklärungsversuche.
Also Dinosaurier sind eine Erfindung von Warner Brothers, das wissen wir ja schon lange.
Okay, um Indiana Jones zu pushen, oder?
Okay, lass uns zurück zum Sport kommen. Du hast es angesprochen, der große Name Marcus Peters, Cornerback der Chiefs, ist zu den Los Angeles Rams getradet worden, beziehungsweise man hat Einigkeit darüber, über den Trade. Wie gesagt, es darf erst zu Beginn des Ligajahres am 14. März überhaupt erst offiziell vollzogen werden. Das heißt, es könnte sein, dass wir bis dahin schon ein paar News haben, was Gegenstand dieses Trades ist. Aber offiziell, wie gesagt, darf es erst zur Eröffnung des Ligajahres gemacht werden. Aber es ist natürlich eine Hausnummer. Marcus Peters ist zumindest in den vergangenen beiden Jahren einer der Top 3 Corner, muss man sagen, vielleicht sogar der beste, aufgrund dessen, dass er unglaubliche Ballhawking-Fähigkeiten hat. Also ich glaube, er hat über 20 Turnover kreiert. Er ist extrem stark. Das Rating der Quarterbacks, wenn sie in seine Richtung werfen, war, glaube ich, im letzten Jahr mit das allerbeste. Also er ist wirklich dieser Shutdown-Corner, quasi die Reinkarnation von Revis Island, wenn man so will. In dieser Liga extrem schwer zu finden. Wir sehen es jedes Jahr wieder, wie viele Cornerback gedraftet werden und selten hat man quasi so ein Potenzial wie in einem Spieler wie Marcus Peters. Und jetzt geben die Chiefs ihn auf, nachdem sie schon Alex Smith, den Quarterback, abgegeben haben und mit Washington da schon Einigkeit erzielt haben, geben sie jetzt auch ihren besten Corner ab. Interessant dabei ist, Christian, ja, dass er jetzt noch nicht direkt im nächsten Jahr Free Agent geworden wäre. Also er hat jetzt dieses Jahr noch einen unglaublich niedriges Gehalt, 1,7 Millionen, glaube ich. Und im nächsten Jahr hätten die Chiefs auch noch die Möglichkeit gehabt, sozusagen diese 5-Jahres-Option zu ziehen und ihn dann, ich glaube, für unter 10 Millionen dann nochmal für das Jahr zu verpflichten. Das heißt, Kansas City gibt ihn relativ früh ab.
Ja, also es ist klar, diese Rookie-Deals sind ein unheimlicher Bargain, also so ein unheimliches ein Segen für die NFL-Teams, weil vor 2011, bevor der neue CBA in Kraft getreten ist, hatten wir ja diese ganzen Verträge, dass dann First-Overall-Picks direkt schon mit, ich weiß nicht genau wie viel, aber mit immens riesigen Verträgen gestartet sind und man die Teams dann teilweise noch 2-3 Jahre, nachdem halt Nuki dann total gefloppt ist, noch Geld an ihn zahlen mussten. Das war einfach problematisch. Und jetzt haben wir diese günstigen Deals, dass du wirklich First Round Picks total unter Kostenkontrolle hast. Und so ist es auch bei Marcus Peters, der jetzt im nächsten Jahr noch unter diesem Fünftrunden-Tender quasi spielen wird. Ja, warum wird man dann ihn denn, tja, warum wird man ihn so schnell los? Also es ist halt, ja, man muss ganz klar sagen, das sind halt Probleme, die er mit dem Team hatte, beziehungsweise das Team mit ihm hatten. Ne? Das zieht sich auch so ein bisschen wie so ein roter Faden durch seine Karriere. Er hatte das wohl schon im College gehabt, in Washington war er, glaube ich, ne? Wo er, ich meine, sich mit einem Trainer wirklich, ja, ich weiß nicht, ob er sich tatsächlich so geprügelt hat oder ob das nur so ein bisschen Schubsen war, das kann ich nicht genau sagen. Und es ging dann aber auch in Kansas City weiter. Wir hatten das letzte Saison gehabt, dass er die Flagge frustriert ins Feld geworfen hat und dann ohne Socken wieder zurück aufs Feld gelaufen ist und dann dementsprechend sogar noch ein Spiel danach gesperrt wurde. Was schon deutlich machte, wie groß die Probleme sind, weil Kansas City da halt noch mitten in dem Rennen um die Playoffs war. Also das war schon ein wichtiges Spiel, dass man dann so eine disziplinarische Maßnahme durchzieht. Da muss dann schon irgendwie ein bisschen was für passieren. Und dann hatten wir auch noch das Spiel gegen Oakland gehabt, wo er dann quasi mit Marshawn Lynch den Zusammenfall hatte. Allerdings ist da Marshawn Lynch aufs Feld gelaufen, nicht er. Also er ist sicherlich so ein Headcase, wie man immer so schön sagt, ein Spieler, der nicht so leicht zu kontrollieren ist. Dementsprechend, ja, das lässt den Trade halt so logisch wirken im Moment.
Ja, das, also, ja, logisch im Sinne, wenn das wirklich so der Fall ist, ist natürlich immer schwierig zu beurteilen, inwiefern er wirklich ein Problem mit den Trainern hat, vielleicht mit dem Team insgesamt, aber klar, die disziplinarischen Sachen, die er diese Saison gezeigt hat, sind natürlich nicht unbedingt ein Bonus, also die helfen ihm natürlich nicht und ich glaube, was auch so ein bisschen das Problem ist, dass Teams in der NFL natürlich das Geld, was sie haben, beziehungsweise, wir haben es oft angesprochen, das Salary Cap ist natürlich nicht so leicht zu managen. Du kannst nicht jedem Spieler so viel Geld geben, wie du vielleicht gerne würdest. Das heißt, du musst das Geld, die großen, dicken Verträge musst du wirklich auf einige wenige verteilen. Und da willst du natürlich auch, dass denen du das viele Geld gibst, von einem Franchise, dass die natürlich auch ein Gesicht für das Franchise sein können und offensichtlich ist das bei Marcus Peters nicht der Fall, dass sie sich gedacht haben, dass er quasi ein Aushängeschild für das Franchise werden kann, denn so ein Aushängeschild muss natürlich nicht nur sportlich, sondern auch so ein bisschen ja sozial und generell gesellschaftlich natürlich auch funktionieren, sonst macht das keinen Sinn für so ein Team. Und du hast es angesprochen, die Geschichte in Oakland, da ist er ja, glaube ich, auch dann nicht mit dem Team zurückgereist, sondern weil er ja auch aus Oakland kommt selber, mit Marshawn Lynch dann im Bus oder so oder in der U-Bahn, ich weiß gar nicht mehr, gefahren und da gab es dann wohl auch nochmal Probleme. Also das sind viele Sachen, die dafür sprechen, warum sie ihn losgeworden sind. Es ist aber natürlich ja extrem, wenn man sich anguckt, wie die Chiefs jetzt natürlich schon den Umbruch starten. Und ihre vielleicht wichtigsten Spieler so in ja, Offense und Defense abgegeben haben in Marcus Peters und Alex Smith.
Ja, also Umbruch ist natürlich das Wort, das dann da irgendwie mehr oder weniger zuallererst in den Sinn kommt. Allerdings, ich würde es noch nicht unbedingt einen Umbruch nennen wollen. Also es ist insofern ein Umbruch, dass man natürlich jetzt Patrick Mahomes die Zügel in die Hand gibt und sich halt von Alex Smith löst und das natürlich auch ein Risiko ist. Aber es ist halt noch nicht so ein radikaler Umbruch, weil das Team halt nach wie vor irgendwo, ja, ne, wenn Patrick Mahomes als First-Round-Pick dem das Vertrauen geschenkt wird, dann wird man davon ausgehen, dass der Abfall zu Alex Smith nicht zu groß ist. Und wir wissen ja nun auch nicht, was ihre weiterführende Lösung ist bei einer Cornerback-Position, beziehungsweise sie haben ja auch von Washington einen Cornerback bekommen, das war, hilf mir schnell.
War es nicht Fuller?
Ja, doch, Fuller, genau. Ja.
Kendall Fuller.
Genau, du hast recht, Kendall Fuller kam zurück, der auch ja viel gelobt wird und dementsprechend ist die Frage, ob das jetzt wirklich so eine, ja, es ist schon eine Verschlechterung, klar. Aber wir wissen ja auch nicht, was sie zurückbekommen.
Ja, wir wissen das nicht, aber Kendall Fuller ist natürlich ein der Slot-Receiver. Ja. Und ich meine, die Rams haben selber, glaube ich, keinen Zweitrunden-Pick. Also ich kann mir nur vorstellen, dass es ein Erstrunden-Pick ist, also muss, weil offensichtlich sind auch keine anderen Spieler involviert in diesen Trade. Mhm. Die Chiefs hatten wohl versucht, den Pass-Rusher, Outside-Linebacker Robert Quinn noch reinzupacken und den von Los Angeles loszueisen. Mhm. Einer der besseren Outside-Linebacker in der Liga auf jeden Fall. Und das haben die Rams sofort verneint. Das wollten sie nicht. Das heißt, Ich kann mir nur vorstellen, dass es vielleicht ein Erst- und Viert- oder Fünft- oder noch ein späterer Pick ist. Zwei, ja, sonst anders kann ich mir nicht vorstellen, dass es funktioniert. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, ist es für mich ein Umbruch, weil Mahomes ist für mich einfach ein deutlich schlechter als Alex Smith. Zumindest, ja, was das Game-Management angeht, kann ich mir nur bei Mahomes noch nicht vorstellen. Was seine Fähigkeiten angeht, ist er bestimmt verdammt gut, aber ob er das so lösen kann wie Alex Smith, da bin ich noch gespannt. Und ja, man muss natürlich auch sagen, dass die Chiefs jetzt mit einem relativ teuren Kader in den letzten Jahren immer es nie wirklich geschafft haben, in den Playoffs für Furore zu sorgen. Also sind eigentlich immer relativ schnell oder dann spätestens gegen die Patriots rausgeflogen. Das heißt, ich denke mal, dass das Denken diese Saison war, okay, wir können jetzt weitermachen mit Alex Smith, mit Marcus Peters und dann werden wir nächstes Jahr wieder in der Divisional Round rausfliegen. Das bringt uns auch nichts, also warum nicht jetzt schon mal für die nächsten Jahre vorplanen? Und das ist für mich dann schon mal das Einläuten eines Umbruchs.
Ja, also ich mit Umbruch muss ich dir doch recht geben. Ich habe eben zuerst nur Umbruch quasi in Rebuild übersetzt und Rebuild hat für mich halt immer auch diese Konnotation dabei, dass es halt erstmal, ja, dass man so ein bisschen aufgibt, also das Team aufgibt, das man hat. Ich finde, es ist halt eine punktuelle Veränderung irgendwo, ne? Also, so würde ich das eher betrachten. Also ist für Rebuild wäre es mir zu viel, deswegen aber Umbruch, ich habe es halt einfach nur mit einer anderen Wortbedeutung behaftet. Ja, nochmal zum Trade. Mir ist so ein bisschen aufgefallen, so eine gewisse Parallelität vielleicht um den Wert jetzt des Picks, also des Returns von den Rams quasi einzuordnen, mit dem Trade, den die Patriots letztes Jahr mit Brandon Cooks hatten. Der war ja quasi in derselben vertraglichen Situation auch noch 2 Jahre im Deal gehabt. Und für ihn gab es halt den letzten Pick in der ersten Runde. Tendenziell, tja, kann ich mir einen ähnlichen Wert für Marcus Peters auch vorstellen, wobei Peters als Cornerback sicherlich besser ist als Cooks als Receiver. Allerdings hat Cooks die ganzen Red Flags beim Charakter, wie es dann immer so schön heißt, nicht unbedingt, sodass man da den Wert vielleicht ähnlich einschätzen kann. Und Wide Receiver und Cornerback sind ja auch ja ähnlich in der monetären Wertigkeit.
Ja, und vor allen Dingen sind es halt auch sehr schwierige Spieler insgesamt, weil der Receiver und der Cornerback, das sind halt sehr exponierte Positionen, die natürlich sehr, sehr viel, ähnlich wie bei dem Quarterback, muss ich sagen, sehr viel Selbstvertrauen verlangen. Also du kannst zwar unheimlich gifted sein, du kannst unglaublich große athletische Voraussetzungen haben und ganz toll sein und sportlich gesehen extrem gut sein. Diese Position erfordert unglaubliches Selbstbewusstsein, damit du diese Position überhaupt spielen kannst. Und da hast du eben häufig diese Charaktertypen, die ähnlich sind wie Marcus Peters. Also Aqib Talib, der hatte Probleme bei Tampa, ist da rausgeflogen und kam dann irgendwann über Umwege zu den Patriots, dann nachher zu den Broncos und man hat auf einmal gesehen, wie viel er wirklich dazu beitragen kann, das Team besser zu machen. Und oder Josh Norman und also da gibt es immer wieder, gerade finde ich bei den Receivern und den Cornerbacks immer wirklich sehr schwierige, also ja, beziehungsweise man muss es wirklich einschätzen können, in welches Team die jeweiligen Spieler dann gut reinpassen. Ein weiterer Cornerback, der durch diesen Trade natürlich direkt betroffen ist, ist Trumaine Johnson von den LA Rams, der jetzt in den vergangenen beiden Saisons das Franchise-Tag erhalten hatte und damit relativ gut verdient hatte. Ich glaube einmal knapp 14 Millionen, dann knapp 17 Millionen in 2017. Wird dementsprechend wahrscheinlich ja, Free Agent oder relativ wahrscheinlich, denn die Rams werden ihn nicht nochmal taggen und ihn nochmal jetzt längerfristig einen Vertrag anzubieten, der wahrscheinlich relativ teuer sein wird mit Marcus Peters, macht keinen Sinn. Das heißt, da kommt jetzt natürlich ein Cornerback noch auf den Markt, der auch extrem wertvoll ist mit gerade mal 28 Jahren.
Ja, der hat wirklich die Möglichkeit, also das mit dem Franchise-Tag ist in dem Fall für ihn sehr gut ausgegangen, ne? Hat jetzt 30 Millionen in 2 Jahren verdient. Das ist bestimmt ungefähr das Geld gewesen, das er bekommen hätte, wenn er damals einen langfristigen Vertrag unterschrieben hätte für die ersten 2 Jahre. Also insofern hat er da mehr oder weniger, glaube ich, keinen Verlust gemacht und kann jetzt quasi nochmal diese verlockenden ersten 2 Jahre eines Vertrages quasi. Also die ersten 2 Jahre sind immer die interessantesten Jahre für einen Receiver, weil danach ist es meistens so, dass man schnell gecuttet werden kann. kann sich also quasi nochmal einige Garantien jetzt in diesem Jahr in der Free Agency rausholen, gerade weil jetzt im Cornerback-Markt, ja gut, es ist natürlich auch, klar, es ist schon ein interessanter Cornerback-Markt, aber er wird sicherlich nochmal gut abkassieren können. Dementsprechend hat er dadurch gewonnen. Tja, vielleicht behalten ihn die Rams ja sogar auch. Das ist zwar unwahrscheinlich, Capspace haben sie noch, ne, sind jetzt bei 40 Millionen im Moment, aber das ist eher unwahrscheinlich, dass sie das machen werden.
Ja, wobei ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob Aaron Donald jetzt, ob da dieses Jahr schon was passiert, der ja schon letzte Saison ausgesessen hatte.
Sollten sie auf jeden Fall machen. Hat man ja gesehen, das hat ja nicht wirklich was gebracht. Das ist Defensive Player of the Year geworden und dementsprechend ist sein Preisschild nochmal deutlich nach oben gegangen.
Ja, also Trumaine Johnson auf jeden Fall als Cornerback sehr, sehr, sehr attraktiv jetzt auf dem relativ dünnen Markt, was das angeht. Wir hatten letzte Woche in unserer Vorstellung, als wir die Receiver-Tight-Ends besprochen hatten, von Jarvis Landry gesprochen, der Receiver der Dolphins, der ja das wahrscheinlich das größte, die größte Attraktivität darstellt in der Free Agency. Kurz nach unserer Folge haben die Dolphins dann das Team intern, also das Team eigene Franchise-Tag auf ihn gelegt, beziehungsweise es ihm ja unterbreitet, denn er muss das natürlich auch noch unterschreiben, das darf man immer nicht vergessen. Ein ziemlich interessanter Move von den Dolphins, denn das würde bedeuten, wenn er das unterschreibt und sie nicht in der Lage sein sollten, wovon wir jetzt mal ausgehen müssen, dass sie ihn noch traden, dann kostet er knapp 16 Millionen gegen das Cap und die Dolphins haben im Grunde genommen kaum Cap, selbst wenn sie
gar keins mehr.
Ja, genau, also sie müssten dann, wir hatten jetzt angesprochen, den Tylan Thomas und auch Lawrence Timmons, den Linebacker, müssten sie auf jeden Fall rausschmeißen, sodass sie noch ein bisschen was übrig haben, sage ich mal. Mhm. Aber es ist ein sehr interessanter Move auf jeden Fall, Landry relativ früh mit dem Tag zu belegen.
Definitiv. Kam insgesamt auch durchaus überraschend. Im Moment sind sie jetzt halt 7,5 Millionen über dem Cap. Das ist keine komfortable Situation. Sie haben mit Damakin Sue halt diesen Vertrag, der vor 2 Jahren war das, glaube ich, so riesige Wellen geschlagen hat, weil er halt auch einfach ziemlich voll war mit Garantien und das Team halt von vornherein klar war, dass es da schlecht rauskommt aus dem Vertrag. Wenn sie ihn jetzt dieses Jahr cutten würden, würden sie 3-4 Millionen sparen, aber 22 Millionen in Dead Money haben. Also das ist wirklich keine schöne Nummer. Da kommen sie nun wirklich nicht leicht raus. Können natürlich da wieder einiges an Geld an Gehalt in Signing-Bonus umwandeln, so rum. Dementsprechend haben sie natürlich da auch Möglichkeiten, aber die Dolphins sind, die haben echt Probleme. Also wenn sie da nicht, wie du schon sagtest, wenn sie nicht Timmons cutten oder so, dann ja, es wird schwierig. Oder vielleicht ist es auch einfach nur ein Move. Ne? Wie gesagt, die Dolphins können ohne Probleme können das Tag jederzeit widerrufen, ne? Ich glaube, bis Mitte Juni, ich glaube.
Nee, die müssen das bis zur March, ich glaube, 6. März ist die Deadline.
Nee, bis dahin muss es, also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, bis dahin müssen sie es geben. Zurücknehmen kann man es, glaube ich, mehr oder weniger bis Mitte Juni, glaube ich.
Aber war das nicht der Fall mit Josh Norman damals bei den Panthers, wo es dann so einen Stress auch gab, weil sie das dann erst angedeutet und dann wieder zurückgezogen haben und er dann doch Free Agent wurde und nach Washington gegangen ist? Ah, ich bin mir nicht ganz
sicher. Ja, aber das war, ich google es gerade nebenbei, ich sehe gerade einen Artikel vom Mitte April, der darum geht, dementsprechend vermute ich mal, dass das auch später war. Nee, ich meine, dass das Tag, das kann, glaube ich, bis Mitte Juni zurückgenommen werden und danach wird das Geld automatisch garantiert. Ich glaube, so ist das. Es kann nur, ich glaube, bis zum 10. März muss das Franchise-Tag oder alle Tags, auch die Transition-Tags und die Restricted Free Agency-Tags quasi, die müssen, ich glaube, bis zum 10. März verteilt werden. Dementsprechend ist es sowieso ein bisschen komisch. Ja, vielleicht machen sie es auch nur, um ihn unter Umständen zu traden. Vielleicht gibt es da Gespräche, dass irgendein Team ihn Jarvis Landry abnehmen möchte. Vielleicht so ein Mitrunden-Pick. Sowas in der 4. Runde oder so. Könnte ich mir vorstellen, für ein Team, das Interesse daran hat. Oder sie machen es einfach, um ihn ein bisschen zu blockieren. Ne? Ich meine, man verhindert damit natürlich, dass Jarvis Landry in diesem Legal Tampering Window, also in den 2 Tagen, bevor die Free Agency offiziell in Anführungsstrichen startet, weil natürlich vorher schon viel gemauschelt wird zwischen den Agenten und zwischen den Teams, dass er quasi in der Zeit nicht mit Teams Kontakt aufnehmen kann. Ne? Also sie verhindern dann natürlich, dass Jarvis Landry sich schon mal so ein bisschen auf dem Markt umschauen kann. Das kann natürlich auch ein rein taktischer Move sein. Ne?
Klar, aber wenn du ihn traden willst, dann musst du natürlich, also kannst du Jarvis Landry nicht blockieren, weil er muss ja quasi auch mit einem neuen Team dann vertraglich sich einigen. Also das ist ein, ja, es ist sehr schwierig. Also ich bin ein bisschen überrascht. Ich glaube, die Dolphins, sie wollen einfach irgendwas jetzt noch aus Landry rausholen, weil ich glaube, sie sind relativ genervt, dass sie einfach, weil sie versuchen im Grunde genommen seit 2 Jahren mit ihm einen längerfristigen Vertrag zu realisieren und es hat bisher nie geklappt. Deswegen gehen sie jetzt diesen, sozusagen den allerletzten Weg, den sie gehen können mit dem Tag und hoffen jetzt natürlich, dass sie ihn in den nächsten Wochen an eins der Teams traden können, über die wir auch letzte Woche gesprochen haben, die dringend Receiver brauchen und genug Geld haben, um eben dieses, diese 16 Millionen zum Beispiel einfach auf sich nehmen zu können. Ne? Also ich meine, Cleveland ist da natürlich immer Nummer 1, die haben am meisten Geld, die brauchen einen Receiver. Die hätten auch noch genug Draftpicks, um das den Dolphins noch schmackhaft zu machen. Indianapolis könnte man noch sehen, die haben ja auch ziemlich viel. San Francisco wäre auch eine interessante Baustelle, das ist auch ein Team, wo ich mir vorstellen könnte, dass Jarvis Landry dann auch sagt, ja, mit Jimmy Garoppolo, das kann ich mir gut vorstellen.
Die Idee hatte ich auch gehabt. Also gerade Jimmy G, der ja auch aus der Patriots Offense kommt, die ja dieses klassische Dink and Dunk gerne spielt, viel in der Mitte und kurz spielt, da ist er als Slot Receiver natürlich ja schon fast prädestiniert für. Und gut, San Francisco, quasi jeder wird gerade mit San Francisco in Verbindung gebracht, weil die einfach so viel Geld haben und auch so kurzfristig so fähig aussehen. Ne? Die sind ja so quasi das sexy Team in dieser Offseason, wenn man so möchte. Das machen natürlich die Agenten dann auch, die sagen dazu, ja, Samson ist auch an uns dran und dann, um quasi den Preis hochzutreiben. Aber ja, es ist schwierig. Also wir sehen generell ja natürlich auch einen Uptick in Trades. Also wir haben, es ist irgendwie, seitdem ich Football verfolge, habe ich das Gefühl, sukzessive immer mehr jedes Jahr mit den Trades, die passieren. Was auch sicherlich daran liegt, dass das Salary Cap so ansteigt und Teams auch so wenig Geld zwischenzeitlich ausgegeben haben, also so viel Gehaltsspielraum einfach verfügbar ist, den muss man ja natürlich und will man natürlich auch irgendwie loswerden. Dementsprechend, ja. Also die Landry-Sache ist nach wie vor ein bisschen merkwürdig für mich.
Ich habe mir jetzt mal zwei ganz ähnliche Beispiele rausgesucht, in denen Ähnliches passiert ist. Das Team legt den Tag auf den Spieler und tradet ihn danach, um das mal so ein bisschen einzuordnen. Und zwar war das einmal 2009, haben die New England Patriots das gemacht mit Matt Cassel, dem eigentlich Backup, aber damals dann für Brady die Saison spielenden Quarterback. Den haben sie jetzt getaggt und dann nach Kansas City geschifft für den 34. Pick. Sprich ganz früh in der zweiten Runde. Kansas City hat das im Jahr davor selber auch gemacht. Die hatten den manchmal etwas etwas strange wirkenden Defensive End Jared Allen getaggt und ihn dann nach Minnesota geschickt für den 15. Pick, so ist richtig, in der ersten Runde und 2 Drittrunden-Picks. Also ein unglaubliches Value.
Ja, das wäre ja dann ja quasi schon, also es gibt ja zwei verschiedene Franchise-Tags. Es gibt einmal das Exclusive und das Non-Exclusive Franchise-Tag. Und das Exclusive ist nur mal einen Tacken teurer, dann kann wirklich kein Team ihn den Spieler dir klauen. Das wird eigentlich meistens nur für Quarterbacks benutzt. Und dann gibt es das reguläre Franchise-Tag, das quasi benutzt werden kann. Und dann kann, wie bei einem First-Round-Tender, quasi ein Team zu einem Spieler hingehen, sagen, hey, guck dir doch mal den Vertrag an. Und dann quasi 2 First-Round-Picks Kompensation bezahlen. Wobei ich jetzt auch ein bisschen unsicher bin, weil dann habe ich, glaube ich, eben mit Jarvis Landry ein bisschen Quatsch erzählt. Aber ja, muss ich nochmal reinlesen. Ich werde euch dann aufklären, wenn ich es rausgefunden habe.
Nee, das wäre, ja genau, das wäre dann dieses Non-Exclusive, dass der Spieler quasi sich woanders umhören kann und so ein paar Angebote reinholen kann für sich. Und wenn das Team, das wo er vormals unter Vertrag war oder dann zu dem Zeitpunkt noch ist, das nicht matcht, also nicht mitgeht mit dem Angebot, dann müsste das andere Team, wie gesagt, diese Kompensation mit 2 First-Round-Picks bezahlen. Sonst haben wir noch, auch noch sind noch so ein paar andere Sachen passiert. Heute beziehungsweise gestern relativ frisch die Neuigkeit, dass der ja in den Playoffs stark aufspielende Blake Bortles, Quarterback der wo war er als Quarterback? Ja, Jaguars, sorry. Jacksonville Jaguars. Er hat einen neuen Vertrag bekommen von den Jaguars und zwar einen 3-Jahres-Vertrag, 54 Millionen, davon sind 26,5 Millionen garantiert, ist Stand jetzt. Das, wie genau sich das noch strukturiert, wissen wir noch nicht so ganz genau. Aber auf jeden Fall diese 26,5 Millionen garantiert in diesem 3-Jahres-Vertrag sind relativ früh bezahlt von den Jaguars, so dass es dann, wie wir es häufig haben, ja Christian, im Grunde genommen so ein 1-2-Jahres-Vertrag ist.
Ja, genau. Also im Prinzip, wenn man das den Vertrag anders formulieren möchte, dann kriegt Bortles in diesem Jahr 1 Million mehr, als er normalerweise bekommen hätte, wenn er unter der 5. Jahresoption gespielt hätte. Sprich so ein kleiner AFC-Championship-Bonus quasi, dass er im letzten Jahr so gut gespielt hat und so eine kleine Motivation für ihn halt auch zu unterschreiben. Und dann nochmal 6,5 Millionen garantiert im nächsten Jahr, die man dann so eher als vielleicht so als Teamoption sehen kann, ne? Dass man sagen kann, okay, wollen wir behalten oder nicht, beziehungsweise Teamoption ist auch nicht ganz richtig, aber es bietet halt für Jacksonville die ja gute Möglichkeit, mit Bortles erstmal ein Jahr weiterzumachen und zu schauen, wo man steht, ob man vielleicht mit Bortles arbeiten kann, ob er sich selber noch mal verbessern kann oder ob man gut um ihn drumherum spielen kann und vor allen Dingen das Quarterback-Problem, ja, so eine Spur in die Zukunft zu schreiben einfach.
Genau, ja, das ist korrekt. Also das Ganze einfach noch mal etwas verlängert sozusagen die Entscheidung, was man mit Blake Bortles in Jacksonville in Florida machen möchte. Gleiches gilt im Grunde genommen für den Coach und den GM und den Vice President Tom Coughlin und Doug Marrone. Die haben auch Vertragsverlängerungen bekommen, nämlich bis 2021. Ist ein logischer Schritt eigentlich. Doug Marrone, der Head Coach, hat einen sehr guten Job gemacht mit dem ja auch relativ jungen Team aus Jacksonville. Tom Coughlin gilt ja als der, ja, als, ja.
Belichick-Beater.
Ja, so ein bisschen so das Brain ja. Hinter der ganzen Sache und der GM Dave Caldwell, der hat ja auch einen sehr, sehr guten Job gemacht. Immer wieder überraschend, wie sie es ja auch schaffen, die großen Namen auf der im Free Agent Market nach Florida zu locken.
Ja, definitiv. Ich meine, auch der Malik Jackson Trade hat sich ja im Nachhinein dann auch als ja verdammt super rausgestellt, ne? Ja.
Viele von diesen Trades, die sie da gemacht haben. AJ Bouye haben wir, den Cornerback, den sie geholt haben von Texans vor dieser Saison. Dann haben sie gut gedraftet. Jalen Ramsey haben wir gesehen, wie stark er gespielt hat. Dann die Linebacker. Da haben sie schon echt im Grunde genommen relativ wenig falsch gemacht, was so die Kaderplanung angeht. Einziges ist natürlich diese Blake Bortles Sache.
Ja, wundert mich eher sogar, dass die Verlängerung nur so in Anführungsstrichen kurz ist. Man sieht ja häufig, dass dann Teams so auch gerne mal 5-Jahres-Verlängerungen raushauen, jetzt nur 3 Jahre. Das ist ja so, okay, ich finde es cool. Also dann hat der Besitzer, heißt er Shahrood Khan? Aber der ist auf jeden Fall Khan. Shahrood Khan. Ja, ich finde es cool, was ihr macht. Ich vertraue euch auch, aber nur nicht ganz komplett so, aber schon ziemlich. So.
Also ja. Ein Geschäftsmann wie die anderen auch.
Das stimmt, ja, das stimmt.
Vielleicht noch eine Info für alle Fans der Philadelphia Eagles, jetzt vielleicht langsam wieder aus dem Super Bowl Kater rauskommen, beziehungsweise Kater eigentlich nicht, sondern Feierkater, könnte man sagen. Alshon Jeffrey, der Number One Receiver des Teams, hat wohl die ganze Saison über mit einer Schulterverletzung gespielt und hat sich jetzt der OP unterzogen. Wenn er Glück hat, kommt er zum Start der Saison zurück. Es könnte aber auch sein, dass er das eine oder andere Spiel verpassen kann aufgrund seiner Schulterverletzung, aber hat er natürlich gut gemacht, hat durchgespielt, hatte nur einen 1-Jahres-Vertrag und hat ja dann während der Saison, das haben wir auch hier berichtet, eine Vertragsverlängerung bekommen. Das so, insofern hat sich für ihn alles ja zum Guten gewendet.
Ja, also sehr erstaunlich. Also er hatte eine gerissene Rotatorenmanschette.
Ach was.
Dieselbe Verletzung, die Martellus Bennett auch hatte. Ja, angeblich, wie auch immer. Das war ja auch eine etwas merkwürdigere Geschichte insgesamt. Schon erstaunlich. Also ist schon sehr bemerkenswert, dass er da so gut auch durchgespielt hat. Also da Respekt dafür. Kann man nicht anders sagen. Auf der anderen Seite habe ich jetzt nochmal einen Bericht gelesen, dass ein Arzt wohl angezweifelt hat, dass Carson Wentz zum Start der nächsten Saison wirklich fit sein kann, weil er wohl auch zwei Bänder, ist das Bänder im Knie, Ligaments? Ja, ich glaube, es sind dann die Bänder, ne? Wo er noch zusätzlich gerissen hatte und er meinte, okay, da sind 9 Monate ein bisschen arg knapp für bedacht, was dann wieder so ein bisschen Spannung in die Nick Foles-Geschichte wirft, ne? Weil ich bin der Meinung, man sollte ihn traden, solange man dafür was bekommt. Nun ist natürlich auch die Frage, was wird angeboten, ne? Also für einen Drittrunden-Pick würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Dazu ist mir eher dann als Absicherung zu viel wert, würde ich jetzt mal so behaupten. Aber wenn es dann darüber hinausgeht, finde ich schon, dass das eine Sache ist, worüber man drüber nachdenken sollte. Weil, das ist natürlich klar, sowas kann viel wert sein. Aber es ist natürlich auch eine schwierige Situation. Also es ist gar nicht so einfach.
Ja, oder man geht so ein bisschen man versucht so bis zur Trade-Deadline vielleicht so ein bisschen rauszuzögern. Also, dass man eben.
Das ist natürlich auch möglich.
Mit Nick Foles die ersten Wochen spielt, weil man eben weiß, Carson Wentz ist A, kann er noch gar nicht spielen oder B, ist es vielleicht auch noch zu früh, ist das Verletzungsrisiko noch zu groß oder er hat einfach noch nicht genug Training gehabt. Das heißt, ich muss mit Nick Foles in die Saison starten. Und wenn ich auch nur irgendeine Chance haben will, auf jeden Fall den Titel zu verteidigen, dann kann ich mir es nicht erlauben, Carson Wentz komplett wieder zu verlieren oder B, die ersten Spiele abzuschenken. Das heißt, ich brauche Nick Foles da und hoffe dann vielleicht einfach, dass ich vor der Trade-Deadline noch ein Team findet, das entweder so unzufrieden ist mit dem Rookie, der gedraftet wurde, oder durch eine Verletzung unglaublich dringend einen Quarterback braucht, um dann eben quasi für Nick Foles nochmal was rauszuholen. Problem dabei ist nur, wenn Nick Foles schlecht spielen sollte, wovon wir jetzt mal nicht ausgehen, dann mindert sich natürlich sein Wert extrem, wenn er die ersten 3 Spiele gesang- und klanglos untergeht, mindert sich sein Wert, den er jetzt momentan hat, weil jetzt momentan ist das letzte Spiel, was er gespielt hat, und allen ist in Erinnerung der Super Bowl.
Ja, das stimmt schon. Das ist halt wirklich schwer abzuschätzen. Man weiß halt nicht genau, was Philly in Foles sieht. Man weiß nicht, ob Philly sich zutraut, einen adäquaten Backup-Ersatz zu finden, weil das ist natürlich klar, wenn man Foles tradet, dann muss ein Ersatz herkommen. Und was macht man dann? Holt man jemanden in der Free Agency oder draftet man einen jungen Quarterback, den man dann ranzieht? Draften ist eher unwahrscheinlich. Meistens geht man dann eher, dass man einen Veteran nimmt, der dann vielleicht auch noch ein bisschen was für Wentz erfahrungsmäßig mitbringen kann. Und da muss man natürlich auch gucken, kann man da irgendwie vielleicht sogar ein bisschen Geld einsparen, indem man dann einen alten Career-Backup-Quarterback anstellt oder halt nicht. Ne? Philly ist ja natürlich auch sehr arg gebeutelt, was das Cap angeht. Die sind ja auch das zweite Team neben den Dolphins, die über dem Cap liegen. Und dementsprechend, es ist auch keine unspannende Situation da. Also das kann man nicht anders sagen.
Ja, Sie können ja Sam Bradford zurückholen als Versicherung.
Ja, das ist, glaube ich, nicht zu bezahlen im Moment.
Nee, momentan noch nicht, aber oder vielleicht Teddy Bridgewater oder Case Keenum, sie könnten so ein bisschen tauschen.
Ja, das ist so die Sache. Es gibt natürlich im Moment, es gibt eine Menge Quarterbacks im Moment auf dem Markt. Also der Quarterback-Markt ist interessant offen.
Interessant offen, ja. Es gibt wirklich sehr viele momentan, das haben wir selten. Wir machen mal schnell Wünsch dir was, weil wir in der Zeit schon so vorangeschritten sind mal wieder und wir wollten ja noch auf die unsere Off-Season-Analyse gucken mit den O-Liner und den Running Backs. Noch ein Punkt, den du besprechen möchtest?
Ein Punkt, dann lass uns über die Panthers reden.
Okay.
Und zwar Nick Herney, heißt er Nick?
Das war jetzt gerade unangemessen. Ich habe nur kurz gelacht, weil ich dachte, ob du auch was dazu sagen möchtest.
ich dachte, dass du deinen Host-Pflichten quasi nachkommen würdest und dann, wenn ich sage Panthers und du dann so bam, so den Tisch anrichtest für uns, dass wir darüber reden können. Aber dann habe ich gemerkt, dass das nicht passiert und dann habe ich gedacht, okay, das muss ich machen.
Ja, bitte.
Ja, die Panthers.
Reden
wir über die Panthers. Nick Herney, ist das jetzt richtig gewesen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, auf jeden Fall der Nachname Herney ist ja letzte Woche quasi von seinen Anschuldigungen der häuslichen Gewalt komplett, wie nennt man das?
Freigesprochen.
ja, freigesprochen worden, ist jetzt komplett als voller GM eingestellt worden bei den Panthers, nicht mehr als Übergangs-GM, als Interims-GM. Soweit so gut. Genau, jetzt weiß ich auch wieder, worauf hinaus wollte. Wir hatten eben kurz in der Pre-Production noch drüber geredet, dass der Kauf der Panthers ja immer noch ansteht, ne? Ich glaube, da haben wir da eigentlich schon mal wieder drüber gesprochen, abgesehen davon, als es die Nachricht insgesamt rauskam.
Ich war so ein bisschen genervt, weil sich jetzt schon wieder raus, also du kannst es gleich noch näher erklären, was da geldtechnisch wichtig ist, aber es hatte sich ja schon wieder so ein bisschen rauskristallisiert, dass das Konglomerat P. Diddy und Steph Curry wohl nicht mehr so große Chancen haben auf das Ganze und mal wieder ein Local Business Typ, den kein Schwein kennt, auf Deutsch gesagt, und der halt in der Umgebung Geld gemacht hat und da wahrscheinlich herkommt oder whatever, und einer von, dass da zwei relativ blasse Typen mal wieder die Frontrunner sind, so wie wir es immer haben bei den Ownern.
Interessantes Nutzung von blasse Typen. Das ist doppeldeutig schön. Zum einen blass halt, ne, typisch weiß und reich, und auf der anderen Seite blass, weil sie kein Charisma haben. Ne? Ja, Hedgefondsmanager ist er, glaube ich. Also auch so ein extrem beliebter Beruf. Der, da denkt man doch immer so, Mensch, das sind noch so richtige Macher, die sind noch mit den Händen im Dreck und arbeiten. Das ist natürlich sehr schade. Also ich musste noch mal kurz korrigieren. Ich hatte, glaube ich, dann damals in der Folge gesagt, dass es für PDD schwierig wird, die Carolina Panthers zu kaufen, weil ja 30% des gesamten Kaufvolumens man selber aufbringen muss. Und ich war mir nicht bewusst, dass man auch dafür Schulden aufnehmen kann für diese 30%, und zwar in Höhe von einem Drittel ungefähr. Das heißt, P. Diddy braucht nur ein eigenes Vermögen von knapp 500 Millionen, kann dafür dann nochmal 250 Millionen irgendwie Verbindlichkeiten aufnehmen bei irgendwelchen anderen Businessleuten und hätte dann damit quasi dieses Downpayment, was er für die Carolina Panthers aufbringen muss, am Start. Allerdings, ja, so schön das Ganze war und so sehr ich das auch gefeiert hätte, ich glaube da irgendwie nicht so richtig dran, dass die NFL da diesen Leap of Faith nehmen wird und in diese Richtung gehen will. Vielleicht will Richardson ja auch gar nicht in die Richtung verkaufen. Ne? Das ist ja auch die Sache. Also es ist ja auch so, dass Richardson quasi einverstanden sein muss mit dem Verkauf an die Person.
Ja, und bei dem Typen könnte ich mir halt, wie gesagt, traurigerweise einfach vorstellen, dass das quasi an den nächsten Business-Heini aus der Region verkauft, der sein Geld irgendwie dubioserweise erwirtschaftet hat. Dann würde ich sagen, lass uns einen kurzen Break machen und dann sprechen wir für euch über die Running Backs und O-Line in unserer Vorschau der Offseason. Also, wie versprochen, heute zum zweiten Mal geben wir einen Ausblick, einen Abriss über die Free Agency und die kommende Offseason. Heute Thema Running Backs in erster Linie und auch so ein bisschen O-Line, wobei wir da wirklich nur einen Abriss geben wollen, weil das sonst, glaube ich, für den Rahmen hier auch etwas sprengen würde anhand der vielen Namen und vielen Möglichkeiten, die sich da geben. Christian, ja, Running Backs kommen wir nicht drum herum. Le'Veon Bell von den Steelers mit seinen 26 Jahren. Der wahrscheinlich beste Running Back, den wir momentan in der Liga haben. Der die Hauptpriorität ist momentan bei den Steelers. Eigentlich, ja, im Grunde genommen sonst so nicht aufzufinden in der Liga. Ein Spieler wie er, im Grunde genommen sowohl als Running Back, aber auch als Receiver aus dem Backfield oder auch als Receiver in der Slot wird er häufig eingesetzt und bringt eigentlich jedes Jahr unglaubliche Plays, unglaublich viel Produktion, sage ich mal, also unglaubliche Production von ihm jedes Jahr. Ja, was macht man mit ihm? Glaubst du, die Steelers halten ihn? Glaubst du, er wird wirklich Free Agent? Und welches Team ist bereit, ihm das Geld zu zahlen, was er haben will?
Ja, das ist es ist nicht einfach. Also Le'Veon Bell ist halt ein besonderer Spieler. Das ist das wirklich Wichtige dabei. Also er hat ja, ich glaube, im letzten Jahr Ist jetzt natürlich immer die Frage, inwiefern ist das so ein Verhandlungsmanöver. Er hat gesagt, er möchte quasi als sowohl als Passempfänger als auch als Running Back, also doppelt bezahlt werden, also quasi für zwei Positionen entsprechend, was natürlich, naja, gut, ne? Aber er hat halt schon klar deutlich gemacht, dass er bezahlt werden möchte und auch ordentlich bezahlt werden will und ist halt auch nicht eingeknickt. Und die Steelers sind nun auch eher ein Team, die arbeiten auch relativ konservativ, was das so angeht. Haben jetzt aber auch nicht so viel Capspace, sind jetzt im Moment bei 6,5 Millionen. Das ist überhaupt nicht viel. Das ist das viertwenigste insgesamt. Und dementsprechend sind sie da auch so ein bisschen eingezwängt irgendwie, ne? Und ich glaube, bei Bell, der wird einem nicht so sehr entgegenkommen. Das wird es nicht unbedingt leichter machen. Ja, das ist eine interessante Frage. Also wenn er wirklich die Free Agency hittet, dann, das wird interessant werden.
Das wird Wellen schlagen, ja. Also da gibt es dann natürlich einige Teams, die, wir hatten das vorhin angesprochen, genug Geld haben, um es eben sozusagen auf dem Silbertablett zu servieren. Ich kann es mir aber irgendwie nicht vorstellen. Wir hatten jetzt auch schon die ersten Stimmen aus der, aus dem Franchise von den Steelers selber, die gesagt haben, okay, er ist unsere Priorität Nummer eins und wir wollen ihn unglaublich gerne halten und wir wollen ihm auch einen langfristigen, gut dotierten Vertrag anbieten. Wie gesagt, mit seinen 26 Jahren ist das jetzt natürlich für ihn der Vertrag, der ihm richtig Cash bringen muss. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch für die Steelers die Zeit, in der er einfach noch verdammt gut spielen wird. Und deswegen, kann ich das absolut unterstreichen, dass er die Priorität Nummer eins ist. Und wir haben gesehen, ohne ihn geht es zwar auch bei den Steelers, weil sie einfach sehr, sehr viele Waffen haben in der Offense, aber mit ihm sehen sie halt immer schon ganz anders aus und deswegen ist er, wie gesagt, in meinen Augen der beste Running Back momentan überhaupt in der Liga und die Steelers tun gut daran, ihn irgendwie, wenn sie es können, unter Vertrag zu halten. Mhm. Da bin ich auf jeden Fall gespannt.
Ich habe eine kleine Bold Prediction. Also wenn die Steelers Bell nicht behalten werden, könnte ich mir sehr gut Dion Lewis bei ihnen vorstellen. Bell ist natürlich in seinem Laufstil mehr oder weniger einzigartig, dieses geduldige Laufen. Ne? Es ist ja wirklich so, dass Bell häufiger mal 1-2 Sekunden braucht, um überhaupt sich für eine Lücke zu entscheiden, durch die er dann durchrennt. Das wird zwar mittlerweile, sieht man das auch häufiger in der NFL, das ist jetzt nicht mehr ein komplettes alleiniges Alleinstellungsmerkmal, aber es ist schon sehr besonders. Dion Lewis, der vor 2 Jahren ja eine unheimlich gute Saison hatte, bevor er sich das Kreuzband gerissen hatte und in diesem Jahr auch wieder, beziehungsweise vor 3 Jahren dann, wenn wir schon von 2018 reden, doch vor 2 Jahren.
Ja.
Oder? Ja, egal. Auf jeden Fall ein besonderer Spieler, der auch sehr, sehr shifty ist, natürlich schon ein bisschen anders, aber halt auch sowohl als Running Back als auch als Passempfänger, sich deutlich gemacht hat. Und das Problem, das sich natürlich auch stellt, ist ja mit Running Backs dieses Ding, dass man sagt, dass Running Backs selten länger als bis die 30 Jahre alt sind, produktiv sein können. Ne? Und da...
Genau, und deswegen, ja.
Deswegen muss Bell jetzt mit seinem Vertrag richtig ordentlich Geld verdienen, weil das wahrscheinlich der letzte große sein wird, den er bekommt. Also, wahrscheinlich, weiß ich nicht, aber es ist wahrscheinlich ja so, als dass es andersrum ist. Und,
More probable than not.
Ja, genau, more probable than not. Es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Situation.
Definitiv. Du hast Dion Lewis angesprochen. Es gibt da so ein paar, bei den Patriots, die haben ja im Grunde genommen fast alle Running Backs bis auf Brandon Bolden, den sie jetzt nochmal für ein Jahr unter Vertrag genommen haben.
Und White ist auch noch unter Vertrag.
Und White, genau. Aber die anderen, Rex Burkhead, Gillisley, Dion Lewis sind alle...
Gillisley ist auch noch unter Vertrag, aber man kann mehr oder weniger davon ausgehen, dass er gecuttet wird.
Ja. Würde mich überraschen, wenn nicht. Da ist Le'Veon Bell natürlich die Spitze des Eisbergs, aber darunter sind wirklich noch sehr, sehr viele andere Running Backs, die neue Verträge suchen. Wie gesagt, wir wollen nicht zu tief reinrutschen. Noch vielleicht 2 Fragen. 2 Running Backs, die in den letzten Jahren oder liegt auch schon ein paar Jahre manchmal zurück, auf jeden Fall den Sport geprägt haben. Aushängeschilder waren des Sports, die jetzt so ein bisschen an der Klippe stehen. Von der Tom Brady selten runterfällt, und zwar Marshawn Lynch einerseits und Adrian Peterson. Glaubst du, wir haben sie zum letzten Mal gesehen, die beiden?
Peterson, Ja, es bietet sich ja immer noch die Möglichkeit an, für das Veteranenminimum irgendwo in ein Trainingcamp reinzugehen und sich nochmal zu beweisen und wirklich dann für diese gute Million, die man quasi als Minimum verdienen muss in der NFL, wenn man schon eine gewisse Anzahl an Jahren gespielt hat. Das kann ich mir schon vorstellen. Und dass man dann vielleicht als Backup durchgezogen wird, weil man jetzt keinen jungen Ersatz oder so hat und vielleicht sich auch einfach noch erhofft, dass Peterson oder Lynch noch ein bisschen ihre, ja, das von früher noch mal entdecken können, ist durchaus möglich. Kann natürlich auch sein, dass sie überhaupt gar nicht gecuttet werden. Noch stehen sie ja unter Vertrag. Aber, tja, so, ja, ich meine, Lynch, ich könnte mir schon vorstellen, dass Lynch bleibt bei den Raiders. Aber Peterson, tja, das stelle ich mir schwierig vor.
Ja, zumal ja auch wieder mal für die Running Backs ist es natürlich immer schwer, einen großen Vertrag zu bekommen. Darüber hatten wir auch schon mehrmals gesprochen. Auf der anderen Seite, die jungen Running Backs, die eben aus dem College kommen, machen halt einen unglaublichen Unterschied und geben dir natürlich noch mehr Spielraum, insofern, als dass sie billiger sind als das Veteranenminimum meistens. Also wenn sie in späteren Runden gedraftet werden. Wir hatten jetzt dieses Jahr Alvin Kamara, Hunt, also da gibt es so viele, die natürlich als Beispiel fungieren für Teams, die dann vielleicht sagen, okay, dann gehe ich eben in der dritten Runde auf Running Back Jagd oder suche mir einen Draft vielleicht noch später ein oder auch in der ersten Runde, da gibt es ja auch einige Prospects, die da im Raum sind, Barkley zum Beispiel wird ja gehandelt als vielleicht der beste Spieler überhaupt dieses Jahr im Draft. Also das wird auf jeden Fall interessant. Frank Gore ist auch noch so einer, der bei den Colts jetzt war, mit seinen 34 Jahren wahrscheinlich auch nicht mehr da bleiben wird, jetzt wo das Team ja auch wahrscheinlich umgestellt werden wird unter der neuen Führung. Das könnte sein, dass wir da wirklich Namen haben, die uns wirklich in den letzten 10 Jahren begleitet haben, die dann nicht mehr Football spielen werden. Das wird auf jeden Fall interessant.
Ja. Das stimmt. Frank Gore ist sicherlich auch noch so ein guter Flicken, würde ich ihn jetzt mal nennen. Ne? Also der tatsächlich auch mit seinen 34 Jahren an seiner Hall of Fame-Karriere arbeitet quasi. Also er ist, ich glaube, kurz davor, ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr, aber er ist kurz davor, irgendwie nochmal einen bedeutenden Rekord zu brechen. Und also Frank Gore, ich glaube, der wird noch im nächsten Jahr, wird er uns auch noch beglücken in der Liga. Also da bin ich mir, glaube ich, ziemlich sicher. Es sei denn, er sagt, er tritt zurück.
Und LeGarrette Blount, meinst du eher, er holt sich nochmal für das Minimum bei den Eagles ein zweites Jahr?
Ja, das ist ja, LeGarrette Blount ist ja wirklich auch der Spieler, der am wenigsten geliebt wird von allen, aber dafür eigentlich genug immer abliefert, ne? Ich gehöre da ja auch ein bisschen zu, ich muss da glaube ich auch ein bisschen zurückrudern. Ja, warum sollte man ihn nicht nochmal unter Vertrag nehmen, ne? Die Frage ist halt immer nur der, was erwartet er sich? Also das ist ja auch so die Frage, ne? Es ist, vielleicht sagt er auch irgendwann, was soll ich denn noch machen, damit ich mal hier Liebe von euch bekomme quasi? Das ist, aber ja, ich meine, Herz in der Hand, ne? Kann natürlich auch sagen, dass er sich in Philly wohlfühlt. Philly hat natürlich auch einen Bedarf an Running Backs. Jetzt Blunt ist Free Agent und Darren Sproles Sproles ist glaube ich auch schon 35 Jahre alt. Ja, da muss noch was passieren. Sie haben noch J.J. natürlich. Ich glaube, in diesem Jahr ist man bei denen noch unter Vertrag. Tja, es ist die Frage, welchen Weg für die da gehen will. Ob die dann ihn nochmal unter Vertrag nehmen wollen oder ob sie dann direkt jemanden draften möchten, wird sich zeigen.
Ja. Genau, einen Namen müssen wir natürlich auch noch nennen. Carlos Hyde von den San Francisco 49ers, auch er Free Agent, hat in den letzten Jahren eigentlich immer wieder unter Beweis gestellt, dass er ein wirklich sehr, sehr solider, zumindest First und Second Down Running Back ist für die 49ers auch. Da wird interessant sein, ob die 49ers ihn halten oder ob er den, beziehungsweise ob sie ihm nochmal einen neuen Vertrag geben oder ob er sich umschauen wird. Und auch Shane Vereen ist so ein bisschen untergegangen eigentlich, ne? Auch noch unter 30 hatte ja diesen Super Bowl-Rekord, der dann von James White kurz drauf geknackt wurde, aber er hatte dann wirklich einen großen Namen nach dem Super Bowl, den die Patriots gewonnen haben gegen die Seahawks, ist dann zu den Giants gegangen und ist da im Grunde genommen nie wirklich aufgetaucht. Also auch durch Verletzungen zurückgeworfen, aber auch er könnte vielleicht nochmal, vielleicht sogar auch zu den Patriots zurückgehen. Das machen die ja ganz gerne, dass sie dann die Leute einmal rausgehen lassen aus dem Hause sozusagen, damit die feststellen, dass es woanders doch nicht so viel grüner ist, das Gras.
Ja, das glaube ich aber eher weniger, weil du mit White hast du ja diesen diesen klassischen Third Down Back und Shane Vereen ist es ja meines Erachtens auch. Also das reine Laufspiel ist jetzt nicht so sein Ding, gegen eine volle Box zu laufen. Natürlich ist es möglich. Es ist halt auch so ein bisschen die Frage, was mit Rex Burke passiert, der dann mehr so eine Mischung daraus nochmal ist. Also der jetzt im letzten Jahr von den Patriots eher so in der Red Zone hauptsächlich zum Laufen eingesetzt wurde und ansonsten auch viel zum Pässe fangen. Ja, aber das ist diese Woche, unser Ausblick für die Free Agency diese Woche ist ein bisschen schwierig, weil Running Backs und O-Line sind dieses Jahr so ein bisschen meh, würde ich mal sagen. Abgesehen von Bell, von Hyde und vielleicht auch noch Isaiah Crowell von den Browns, ist da so viel, was, ja, ich weiß nicht, ich will es jetzt nicht austauschbar nennen, aber das fällt mir die ganze Zeit ein. Ja, ja.
Naja, okay. Aber ja, genau, damit die Running Backs ja überhaupt das machen können, was sie machen, nämlich Yards erlaufen, braucht ihr natürlich eine O-Line. Da wollen wir auch nochmal ganz kurz drauf gehen. Es gibt auch da in der O-Line, du hast es gerade angesprochen, nicht unbedingt so die Riesennamen dieses Jahr auf dem Markt. Viele, ja, Spieler, die schon relativ alt sind, kommen nochmal auf den Markt beziehungsweise suchen noch einmal einen neuen Vertrag. Insgesamt können wir vielleicht einfach festhalten, im Grunde genommen jedes Team braucht eine gute O-Line, das ist jetzt keine große Überraschung, aber es gibt auch dieses Jahr wieder deutlich Unterschiede. Also es gibt viele Teams, die dringend Bedarf brauchen, mehr als andere. Wir haben ja zum Beispiel dieses relativ gute Beispiel der Dallas Cowboys, die im Grunde genommen jahrelang in ihre O-Line investiert haben durch hohe Draft-Picks und da momentan jetzt eine wirkliche Wand haben. Ähnliches gilt auch so ein bisschen für die Raiders, wobei auch da so ein paar Probleme jetzt in der Free Agency lauern. Und dann haben wir die Patriots, deren drei Tackles auch auf die Free Agent loslaufen werden, nämlich mit Nate Solder, Cameron Fleming und LeAdrian Waddle, glaube ich, ne?
Ja, LeAdrian Waddle oder Waddle, Waddle oder je nachdem, aus welcher Region man kommt. Ja, das ist schwierig. Also selbst die Cowboys haben ein paar Fragezeichen, ne? Also sie haben ja im letzten Jahr wen haben sie verloren? Leary, genau, der ist zu den Broncos gegangen. Und dementsprechend haben sie dann das gefixt so ein bisschen mit Cooper, der jetzt aber auch Free Agent wird, wenn ich mich da jetzt nicht vertue. Ja. Genau, der ehemalige, ich glaube, der war sogar ein Sixth Overall Pick oder so, was für einen Guard natürlich übelst hoch ist. Und er hat dann zwischendurch bei den Patriots auch, ist dann dahin getradet worden, weil er enttäuscht hatte. Hat dann bei Dallas gespielt und da eigentlich relativ solide gespielt. Ist die Frage, will man ihn wiederholen, ist man mit ihm zufrieden, macht man da was anderes? Ja, auch da ist es halt so ein bisschen die Sache, was passiert da, und Lael Collins, den sie im letzten Jahr gedraftet hatten, hat er jetzt auch nicht unbedingt so überzeugt in diesem Jahr. Selbst da, bei so einer soliden Line, gibt es Fragezeichen. Bei den Raiders, du sagst, das ist gerade, es ist auch ein bisschen schwierig. Donald Penn ist jetzt mittlerweile schon relativ alt, ich glaube, der wird 35. Da kann man auch weitermachen. Also die O-Line ist, glaube ich, nie ein fertiges Produkt. Also es ist immer nur so, okay, das ist das, was wir haben, damit spielen wir jetzt. Und der O-Line-Markt in der Free Agency ist gerade echt nicht schwer, ne? Also du sagtest es gerade schon, Nate Solder ist da sicherlich relativ weit oben auf der Liste.
Und selbst er ist nicht so rock solid, sag ich mal.
Also er wird eine Menge Geld kriegen in der Free Agency, es sei denn, er entscheidet sich für den berühmten Hometown-Discount bei den Patriots und bleibt dort, was gar nicht mehr so unwahrscheinlich ist, weil er leider das Pech hatte, dass sein Kind an Krebs erkrankt war und dementsprechend könnte ich mir gut vorstellen, dass er dann die Stabilität sucht oder vielleicht in den Ruhestand geht. Also ich könnte mir beides vorstellen. Das ist ja jetzt auch sein dritter Vertrag, den er jetzt unterschreiben würde. Justin Pugh von den Giants wird auch noch Free Agent, ist dann so der nächstinteressanteste Name. Aber halt auch ein großes Fragezeichen dabei, ne? Also auch nicht, ich glaube auch nicht, dass er so besser als Mittelwert in der Liga ist, wenn ich ihn jetzt ranken würde.
Ja.
Und dann haben wir bei den Guards mit Andrew Norwell von den Panthers, der vielleicht sogar noch, ob der da bleibt, ich weiß es nicht.
Das ist schwierig. Also beziehungsweise, wenn man es mal das von der anderen Seite aufrollt, gibt es in meinen Augen, drei Teams, die extrem Bedarf haben, die sowohl in der Free Agency als auch jetzt im kommenden Draft auf jeden Fall für die O-Line investieren müssen. Das sind in meinen Augen auf jeden Fall die Seahawks, die letztes Jahr so arge Probleme da hatten und in meinen Augen auch mehr, beziehungsweise die Chancen, eine erfolgreiche Saison zu spielen, auch damit zugrunde gingen, dass die O-Line eben nicht in der Lage war, Russell Wilson zu beschützen. Dann haben wir die Indianapolis Colts, die insgesamt schon eine relativ junge O-Line haben, aber nur nicht konstant genug. Das heißt, die könnten sich auf jeden Fall mit einem erfahreneren Spieler noch was Gutes tun. Wir wissen immer noch nicht, ob Andrew Luck zurückkommt, aber wenn, dann wird er sich sicherlich freuen, wenn er da etwas mehr Stabilität hätte. Und dann auch die Green Bay Packers, die jetzt in der letzten Saison gesehen haben, dass Aaron Rodgers ungewöhnlich viel Druck abbekommen hat und dann ja auch schlussendlich in einer Verletzung die Saison beenden musste. Also diese drei Teams sind Teams, die viel erreichen wollen, beziehungsweise ja die Colts, ja okay, zwei Teams, die relativ viel erreichen wollen und bei denen wirklich die O-Line momentan ein sehr, sehr großes Problem sind.
Ja, das kann ich wohl so unterschreiben. Ich würde aber die Texans noch reinwerfen, die für mich auch noch ein relativ großes Fragezeichen jetzt haben. Also das, wen haben sie nochmal getradet? Den haben sie doch sogar zu Seattle getradet, ne?
Ja, Dwayne Brown.
Genau. Wow. Da muss man auch mal gucken, wie das weiterläuft. Und Deshaun Watson will man ja auch beschützen. Also ich glaube, dass da auch ein sehr großer Fokus bei den Texans liegen sollte, dass man da in die Line nochmal investiert, aber tendenziell hast du das eigentlich gerade schon sehr gut ausgeführt. Da möchte ich eigentlich auch gar nicht zu viel zusagen.
Ja. Und generell ist es relativ komplex, beziehungsweise jedes Team im Grunde genommen, egal wie gut oder schlecht die O-Line ist, investiert eigentlich immer in der Regel sowohl im Draft als auch in der Free Agency immer ein bisschen was in diese Position, weil diese Positionengruppe extrem wichtig ist für das Spiel und eben auch ja häufig verletzungsbedingt Aussetzer hat und eben man braucht da auch eine gewisse Tiefe im Kader. Das heißt, da muss man im Grunde genommen jedes Jahr immer wieder nachjustieren. Soweit dazu. Christian, spielen wir nochmal Wünsche was. Nächste Woche würden wir ja dann quasi dann auf die Defensive-Seite rutschen mit unserem Ausblick. Und was möchtest du als erstes besprechen? Du hast die Wahl, Qual der Wahl. Wir könnten jetzt natürlich, würde sich anbieten mit dem Marcus Peters Trade, der vielleicht bis dahin auch so ein bisschen Klarheit uns schon gebracht hat, die Secondary angucken.
Ja, das wäre jetzt auch meine erste Tendenz gewesen. Vielleicht haben wir dann auch so ein bisschen die Chance, dass dann vielleicht ein Vertrag für Aaron Donald vielleicht schon durch ist, wenn wir dann in zwei Wochen über die Front Seven sprechen werden, dass man dann das so ein bisschen besser darauf timen kann. So, das wäre natürlich super, wenn dann der Vertrag von Aaron Donald dann in das Thema so mit reinfällt, auch wenn das jetzt keine Free Agency-Frage ist, aber es ist halt auch nicht uninteressant und dann zumindest thematisch verwandt miteinander.
Ja, dann machen wir das doch so. An euch natürlich, falls ihr, die uns immer wieder hört, vielen Dank dafür, aber natürlich auch, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schreibt uns bei Twitter @gfa_pod oder wir könnt uns auch eine Mail schreiben oder bei unserem Blogpage vorbeikommen, gucken und da uns was schreiben, einen Kommentar hinterlassen, gfapod.blog. Oder auch bei Facebook sind wir, wobei wir immer so ein bisschen Twitter präferieren, wenn ihr uns da Fragen, Anregungen schicken wollt oder generell Fragen zur Free Agency habt oder Vertragsgestaltungen oder auch zu gewissen Spielern, Personengruppen, dann schreibt uns gerne. Dann werden wir das natürlich auch immer gerne versuchen, irgendwie mit einfließen zu lassen, so wie wir das bis jetzt auch immer geschafft haben. Das war's von meiner Seite, Christian. Es sei denn, du hast noch ein Bonbon, was du uns mitgeben möchtest in die Woche.
Clear eyes, full hearts, can't lose.
Ja, für alle, die traurig sind, dass kein Football läuft, können wir empfehlen, die Sendung Friday Night Lights, aus der Christian gerade zitiert hat, eine wunderschöne, wirklich, wirklich gut gemachte High School Football Serie aus Amerika, Drama, Sport und weiß ich nicht.
Beverly Hills 90210. Alles ein bisschen dabei.
Nee, das ist schon ein bisschen mehr.
Es ist halt tiefer. Drama, Sport und keine Ahnung, Teenie Drama.
Drama, Sport so. Und Liebe.
Ja, genau.
Genau, und alles drei bedingt sich natürlich. Gut, das war von uns. Wir hören uns nächsten Sonntag wie gehabt wieder, wenn wir wieder für euch alles aufbereiten, was in der Woche angefallen ist und wie gesagt dann die Secondary für euch besprechen im Blick auf die Free Agency. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Bleibt uns treu, bleibt bei uns, bewertet uns, gebt uns Kommentare ab. Wir freuen uns sehr darüber. Und bis dahin, habt eine schöne Woche. Ciao.